Mutter Teresa, 1910 bis 1997. Als Mutter Teresa am 5. September 1997 in Kalkutta für immer ihre Augen schließt, nimmt es die Welt zunächst kaum wahr. Nur 5 Tage zuvor, in der Nacht vom 31. August auf den 1. September, war die englische Prinzessin Lady Diana bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Vorbereitungen zur Trauerfeier ziehen alle Aufmerksamkeit der Medien nach London. Täglich wird mehrere Stunden live aus der britischen Metropole berichtet. Der Tod von Mutter Teresa ist in diesem Zusammenhang für die Medien kaum mehr als eine Randnotiz wert. Geboren wird Mutter Teresa als Agnes Gontja Boyaccio am 27. August 1910 in Skopje, der Hauptstadt der heutigen Republik Mazedonien. Zusammen mit ihren beiden älteren Geschwistern Age und Lazar wächst sie in einer streng katholischen albanischen Familie auf. Das tägliche Gebet und der sonntägliche Kirchgang sind bei den Boyaccios eine Selbstverständlichkeit. Schon früh merkt die kleine Agnes, dass sie in ihrem Glauben Halt und Geborgenheit findet. Auch nach dem Tod ihres Vaters 1920 sucht die 10-Jährige Trost im Gebet. Statt mit dem Schicksal zu hadern oder zu verzweifeln, beschließt sie, ihr Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Sie will Nonne werden. 1928 tritt Agnes dem Loreto-Orden bei. Dieser Orden ist hauptsächlich in Asien tätig und hat sich zur Aufgabe gemacht, das Unterrichtswesen zu verbessern. Doch bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen kann, muss Agnes nach Irland reisen. Dort befindet sich der Hauptsitz des Ordens, in dem die Novizinnen für ihre Arbeit in Asien vorbereitet werden. 2 Monate verbringt Agnes in Irland. Hier erfährt sie, was es heißt, als Nonne zu leben und sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Von Tag zu Tag wächst in dieser Zeit ihre Überzeugung, dass ihre Entscheidung, einem Orden beizutreten, richtig war. Ende des Jahres 1928 wird Teresa, wie sie seit ihrem Eintritt in das Kloster genannt wird, nach Indien geschickt. Dort arbeitet die gebildete junge Frau als Lehrerin. Während dieser Zeit legt sie in Kalkutta ihr erstes Gelübde ab. In diesem Bekenntnis, auch zeitliche Profess genannt, bekennt die Novizin öffentlich, dass sie die kommenden Jahre nach den Regeln und in der Gemeinschaft ihres Ordens leben möchte. Konkret heißt das, Teresa entscheidet sich für ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam. Erst nachdem das neue Ordensmitglied mehrere Jahre lang gezeigt und auch für sich selbst geprüft hat, dass es sich diesen Regeln unterordnen kann, wird die sogenannte ewige Profess abgelegt. Mit diesem Gelübde wird der endgültige Eintritt ins Kloster besiegelt. 17 Jahre lang arbeitet Teresa an der St. Mary's School in Kalkutta, zunächst als einfache Lehrerin, später als Direktorin. Die Schule ist ein vornehmes Mädchenpensionat im Kolonialstil, in dem die besseren Töchter der englischsprachigen indischen Oberschicht unterrichtet werden. 1946, auf einer ihrer Fahrten durch die Millionenstadt Kalkutta, führt Teresas Weg durch die Slums. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem Leben in diesen armen Vierteln und dem behüteten Leben in ihrem Mädchenpensionat? Sie ist tief betroffen. Leprakranke, die aus ihren Familien ausgestoßen werden, vegetieren auf offener Straße vor sich hin. Niemand kümmert sich um diese Menschen und steht ihnen in den letzten Stunden ihres Lebens bei. Kinder, die keine Eltern mehr haben oder von ihren Familien verstoßen wurden, lungern am Straßenrand herum, unterernährt, krank und verwahrlost. Rund 1 Million Menschen besitzt nichts außer einem Blechnapf und einer Bastmatte. In Hauseingängen, neben Abfallbergen, zwischen Ratten und anderem Ungeziefer verbringen sie ihr Leben. Teresa verspürt das tiefe Bedürfnis, diesen Menschen zu helfen. Zurück in ihrem Mutterhaus reicht sie das Gesuch ein, aus dem Konvent austreten zu dürfen, um ihr Leben fortan ganz in den Dienst dieser Ärmsten der Armen stellen zu können. Doch ihr Wunsch wird zunächst nicht erfüllt. 2 Jahre muss Teresa warten, bevor Papst Pius XII. Zustimmt, dass sie aus der Klostergemeinschaft entlassen werden darf. Sie bleibt zwar weiterhin Nonne, gehört nun aber nicht mehr dem Loreto-Orden an. Teresa ist glücklich. Endlich kann sie ihrer Bestimmung folgen. Sie legt ihre Ordenstracht ab und kleidet sich fortan in einen weißen Sari mit blauem Rand. Dieser Sari ist das traditionelle Gewand der untersten indischen Kaste. Durch diese Kleidung will Teresa den Ärmsten der Armen zeigen, dass sie sich ihrer gesellschaftlichen Stellung zugehörig fühlt und eine von ihnen ist. Unmittelbar nach ihrem Ausscheiden aus dem Konvent geht Teresa in den Süden von Kalkutta. Dort richtet sie das erste Haus für Sterbende ein. Hauptaufgabe dieser Einrichtung ist es, die Todkranken und Sterbenden von der Straße zu holen und ihnen ein menschenwürdiges Aus dem Leben scheiden zu ermöglichen. Doch anders als erwartet reagiert die indische Bevölkerung nicht positiv auf die Arbeit der Nonne. Im Gegenteil, die Hindus zweifeln die Redlichkeit ihrer Fürsorge an und vermuten dahinter geschickt getarnte Missionierungsversuche der katholischen Kirche. Erst als ein Hindu-Priester zum Sterben in ihr Haus gebracht wird und Teresa zustimmt, dass er nach seinen Glaubensritualen aus dem Leben begleitet werden darf, wendet sich das Blatt. Allmählich erkennt die Bevölkerung, dass Teresa es gut meint. Ihre Arbeit wird zum Symbol für Nächstenliebe und Mitgefühl. Immer häufiger kommen nun Frauen in das Haus für Sterbende und wollen Teresa bei ihrer Arbeit unterstützen. Dieser Zustrom führt schließlich dazu, dass 1950 der Orden Missionarinnen der Nächstenliebe gegründet wird. Als dessen Vorsteherin wird Teresa von diesem Zeitpunkt an Mutter Teresa genannt. Wie in allen anderen Ordensgemeinschaften der katholischen Kirche verpflichten sich auch die Missionarinnen der Nächstenliebe zu Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam. Ihre Hauptaufgabe ist es, sich um Sterbende, Waisenkinder und Kranke zu kümmern. Schnell entstehen Schulen, Ambulanzen, Waisenhäuser, Betreuungseinrichtungen für Leprakranke und Drogensüchtige, später auch für AIDS-Kranke. Bei Mutter Teresas Tod 1997 gehören ihrer Kongregation über 3500 Schwestern und mehrere hundert Brüder an. Stets unterstützt von Zehntausenden freiwilligen Helfern, die in rund 120 Ländern der Welt über 600 Heime betreuen. Ende der 60er Jahre wird auch die Weltöffentlichkeit auf die Arbeit der Missionarinnen der Nächstenliebe aufmerksam. Immer wieder wird Mutter Teresa eingeladen, über ihre Arbeit zu berichten. Sie nimmt diese Einladungen gerne an, sind sie doch gleichzeitig eine gute Möglichkeit, Spendengelder für ihre Projekte zu sammeln. Und diese fließen reichlich. Obwohl die Missionarinnen nie öffentlich bekannt geben, wie viel Geld sie jedes Jahr einnehmen, wird davon ausgegangen, dass es sich um hohe zweistellige Millionenbeträge handelt. In den 70er Jahren erhält Mutter Teresa zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. 1979 den Friedensnobelpreis. Das Bild, wie die kleine, resolute Nonne, gekleidet in ihren weißen Sari, zum Mikrofon greift und die anwesenden Honoratioren dazu auffordert, mit ihr zusammen für den Frieden der Welt zu beten, geht um die Welt. Doch was danach folgt, ruft wieder ihre Kritiker auf den Plan. Mit fester Stimme sagt sie: Der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden kann, was für ein schlimmeres Verbrechen gibt es dann noch, als wenn wir uns gegenseitig umbringen? Heute werden Millionen ungeborener Kinder getötet und wir sagen nichts. In den Zeitungen lesen wir dieses und jenes, aber niemand spricht von den Millionen von Kleinen, die empfangen wurden mit der gleichen Liebe wie Sie und ich, mit dem Leben Gottes. Und wir sagen nichts, wir sind stumm. Für mich sind die Nationen, die Abtreibung legalisiert haben, die ärmsten Länder. Sie fürchten die Kleinen, sie fürchten das ungeborene Kind. Und das Kind muss sterben, weil sie dies eine Kind nicht mehr haben wollen. Nicht ein Kind mehr. Und das Kind muss sterben. Und ich bitte Sie hier im Namen der Kleinen, rettet das ungeborene Kind. Erkennt die Gegenwart Jesu in ihm. Ich fordere Sie heute auf, Majestäten, Exzellenzen, meine Damen und Herren, Sie alle, die aus vielen Ländern der Erde gekommen sind, beten Sie, dass wir den Mut haben mögen, das ungeborene Leben zu schützen. Wie kann Mutter Teresa, die tagtäglich das Leid so vieler Menschen sieht, sich so vehement gegen Abtreibung und an anderer Stelle sogar gegen Empfängnisverhütung aussprechen? In einem Interview danach gefragt, antwortet sie, weil Abtreibung teuflisch ist. Wenn eine Mutter ihr Kind umbringen kann, was kann uns dann noch davon abhalten, dass wir einander umbringen? Und zum Thema Empfängnisverhütung, darüber entscheiden nicht wir. Leben ist etwas Heiliges, es muss gerettet werden. Natürliche Familienplanung ist in Ordnung. Abtreibung aber bedeutet, ein Kind zu töten, das bereits empfangen wurde. Ich bekämpfe die Abtreibung durch Adoption. Ich habe über 4000 Kindern Adoptiveltern gegeben. Alle wären sonst getötet worden. Kritiker empfinden diese Aussagen Mutter Teresas als unverantwortlich und realitätsfremd. Immer wieder werden Stimmen gegen sie laut. Im Laufe der 80er Jahre macht sie sich auch in anderen Punkten angreifbar. Obwohl ihr Konvent über ausreichend finanzielle Mittel verfügt und sich großer internationaler Unterstützung sicher ist, erhalten die Kranken in ihren Sterbehäusern keine schmerzlindernden Mittel. Für Mutter Teresa ist der Schmerz das schönste Geschenk für den Menschen, weil er so am Leiden Christi teilnehmen kann. Und immer wieder sagt sie, es ist etwas sehr Schönes, wenn man sieht, wie die Armen ihr Kreuz tragen. Ebenso wie die Passion Christi ist ihr Leid ein großes Geschenk für die Welt. Immer häufiger wird nun auch der medizinische Standard in den Häusern der Missionarinnen der Nächstenliebe bemängelt. Die Schwestern haben keine fundierte krankenpflegerische Ausbildung. Medizinische Instrumente werden nicht fachgerecht desinfiziert und Menschen mit ansteckenden Krankheiten werden nicht isoliert untergebracht. Auf diese Vorwürfe reagiert Mutter Teresa gelassen. Wir sind keine Krankenschwestern, wir sind keine Sozialarbeiter, wir sind Nonnen. Wir geben den Verlassenen das Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Aber trotz aller Kritik ist Mutter Teresa für viele Menschen auf der Welt ein großes Vorbild. Sie, die freiwillig ihr behütetes Leben aufgegeben hat, um sich ganz in den Dienst der Armen zu stellen, motiviert jedes Jahr unzählige Jugendliche aus der westlichen Welt nach Indien zu reisen und als freiwillige Helfer die Arbeit der Missionarinnen der Nächstenliebe zu unterstützen. Und auch die katholische Kirche sieht in Mutter Teresa ein großes Vorbild für gelebte Nächstenliebe. Vor allem Papst Johannes Paul II. Steht der Nonne aus Indien sehr nahe. Immer wieder lobt er öffentlich ihre Arbeit und tauscht sich gerne mit ihr über ihre Erfahrungen aus. Als Mutter Teresa am 5. September 1997 nach längerer Krankheit in Kalkutta stirbt, blickt die Welt gerade nach London. Dort steht die Beisetzung der englischen Prinzessin Lady Diana, der Königin der Herzen, bevor. Erst als diese Trauerfeierlichkeiten beendet sind, würdigen die Medien Mutter Teresa, den Engel der Armen. Papst Johannes Paul II. Feiert in seiner Sommerresidenz die heilige Messe für die Verstorbene und drückt sein tiefes Bedauern über ihren Tod aus. In einem Kondolenztelegramm, das er nach Kalkutta schickt, bezeichnet er sie als Frau von unerschütterlichem Glauben und als ein Geschenk an die Kirche und die Welt. So wundert es nicht, dass nur 1,5 Jahre nach ihrem Tod die Selig- und Heiligsprechung eingeleitet wird. Und das, obwohl normalerweise frühestens 5 Jahre nach dem Tod mit diesem Prozess begonnen werden darf. Bereits im Oktober 2003 wird Mutter Teresa selig gesprochen. Aber nicht nur die Kirche, auch weltliche Repräsentanten nehmen Anteil am Tode der indischen Nonne. So sagt der amerikanische Präsident Bill Clinton, sie war eine unglaubliche Person, eine von den Giganten unserer Zeit. Und der deutsche Bundespräsident Roman Herzog sowie Bundeskanzler Helmut Kohl beteuern, Mutter Teresa werde nie vergessen werden. Die schönsten und passendsten Worte für das Leben und Wirken des Engels der Armen findet jedoch der französische Staatspräsident Jacques Chirac. Heute Abend gibt es auf der Welt weniger Liebe, weniger Mitgefühl, weniger Licht. Einen Tag nach ihrem Tod wird ihr Leichnam am 6. September 1997 in die St. Thomas-Kirche von Kalkutta gebracht. Dort wird Mutter Teresa in einem gläsernen Sarg aufgebahrt. Unzählige Trauernde nehmen in den folgenden Tagen Abschied von der Friedensnobelpreisträgerin, ehe sie am 13. September im Rahmen eines Staatsbegräbnisses in Kalkutta beigesetzt wird. Rund 100.000 Menschen, darunter Staatsmänner aus aller Welt, nehmen an der Trauerfeier teil. Die Arbeit der Missionarinnen der Nächstenliebe wird bis heute in ihrem Sinne weitergeführt. Mutter Teresa hat ein Zeichen gesetzt und mit ihrer Arbeit vielen Menschen auf der ganzen Welt geholfen. Auch wenn sie selbst stets sagte, was wir tun, ist wie ein Tropfen im Ozean. Aber ohne diesen Tropfen wäre der Ozean leerer.